Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Susanne Fritz. Guten Morgen. Recht auf Religionsfreiheit oder Angriff auf die offene Gesellschaft. Die Diskussion um ein Burka-Verbot an deutschen Schulen. Ein Gespräch mit Ulrich Willems, Professor für politische Theorie mit Schwerpunkt Politik und Religion an der Universität Münster. Und ein weiteres Thema heute bei uns, Plädoyer für die Bändigung der Macht. Die Erkenntnisse des Religionsphilosophen und Theologen Romano Guardini aus den 1950er Jahren sind bis heute hochaktuell. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am muslimischen Kopftuch haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen entzündet. In dieser Woche war es wieder soweit. In Hamburg hatte ein Gericht einer 16-jährigen Berufsschülerin gestattet, in der Schule einen Gesichtsschleier zu tragen. Der Schleier der Schülerin lässt nur einen Schlitz für die Augen frei. Gleich in mehreren Bundesländern wurde daraufhin über ein Burka-Verbot an den Schulen und eventuell auch an den Hochschulen diskutiert. Denn in Schleswig-Holstein hatte eine Studentin vor kurzem ebenfalls für Aufsehen gesorgt, als sie im Hörsaal voll verschleiert in Burka erschien. Wie sinnvoll wäre ein solches Verbot? Was ist die Alternative? Darüber habe ich vor der Sendung mit Ulrich Willems gesprochen. Er ist Professor für politische Theorie mit Schwerpunkt Politik und Religion an der Universität Münster. Herr Willems, was würden Sie sagen, wenn eine Studentin mit Burka in Ihr Seminar kommen würde?
Mir ginge es vermutlich so, wie es vielen anderen an den Hochschulen, aber auch sonst in der Gesellschaft geht. Es würde bei mir vermutlich erst einmal Irritation auslösen. Und ich würde mich fragen, wie ich mit einer solchen Situation umgehe. In einem zweiten Schritt allerdings würde ich mich dann fragen, wie sehr schränkt das denn tatsächlich ein? Bin ich in gewisser Weise vielleicht gefordert, mich auf eine neue Situation einzustellen, anstatt jetzt von der Studierenden zu verlangen, dass das eine Bekleidung sei, die mit der Lehre an der Hochschule nicht zu vereinbaren sei?
Was könnten das für Gründe sein, die mit der Lehre an einer Hochschule nicht zu vereinbaren sind?
Naja, es gibt eine ganze Reihe von funktionalen Gründen. An Hochschulen werden zum Beispiel Zertifikate erworben, Prüfungen abgelegt. Und natürlich muss die Hochschule sichergehen, dass die Person, die da geprüft wird, auch die Person ist, die im Raum anwesend ist. Also man muss gerade bei Prüfungen eine Form von Kontrolle haben. Das gilt natürlich auch für die Einschreibung und Ähnliches. Das ist, wenn man so will, funktional unerlässlich. Die zweite Sorte von Gründen, die auch in der Debatte immer wieder vorgebracht wird, lautet nun: Man kann mit jemandem, der einen solchen Gesichtsschleier trägt, nicht vernünftig kommunizieren, weil all unsere kulturellen Gepflogenheiten voraussetzen, dass Kommunikation in Europa, im Westen, ganz stark auch damit verbunden wird, dass wir das Gegenüber, auch das Gesicht des Gegenüber wahrnehmen, dass wir die Mimik wahrnehmen und so weiter und so fort. Auch ohne den Niqab taucht das Problem natürlich auf. Es kommt oft zu Situationen im Seminar, wo man einen bestimmten Sachverhalt erläutert und die Studierenden dann nicht reagieren, auch auf Nachfragen zuerst nicht. Für mich sind dann natürlich Signale wichtig, ein zweifelndes Gesicht, ein skeptisches Gesicht. Das provoziert mich dann jetzt zu sagen, oh, möglicherweise ist das noch nicht verstanden worden und ich setze jetzt an diesem spezifischen Punkt nach. Das ist, glaube ich, die zweite Sorte von Gründen, die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden, was als Argument vorgebracht wird, warum der Niqab hinderlich sein könnte.
Viele Politiker haben sich ja dann in dieser Woche deshalb auch für ein generelles Burka- oder Niqab-Verbot an Schulen ausgesprochen und ein Verbot zumindest in Prüfungen oder bei Einschreibungen an den Universitäten. Was halten Sie denn von so einem generellen Verbot?
Also generelles Verbot, denke ich, ist auch am Ende in unserer Verfassungsordnung nicht durchsetzbar. Wir haben das Recht auf Religionsfreiheit. Wir haben auch noch eine Reihe weiterer Rechte, das Persönlichkeitsrecht, das Recht auf Berufsfreiheit. Und ich denke mal, das Tragen des Niqabs wird sehr weit also des Gesichtsschleiers, sehr weit durch die Religionsfreiheit gedeckt. Und nur für Gesichtspunkte, die in gewisser Weise verfassungsmäßig einen ähnlichen Rang haben, wie zum Beispiel die Lehrfreiheit und ihre funktionalen Erfordernisse, die kommen dann gleichsam als ebenbürtige Gesichtspunkte ins Spiel. Und dann ist man möglicherweise zur Abzwägung gewunden. Das gilt sicherlich für Prüfungen. Wir haben ja schon Bundesländer, die Verbote des Niqab haben. In Bayern zum Beispiel gibt es ein sehr weitgehendes Gesetz, das sozusagen an der gesamten Hochschule das Tragen entsprechender Bekleidung verbietet. Und ich glaube, dass ein solches Gesetz, wenn es denn mal vom Bundesverfassungsgericht geprüft werden sollte, keinen Bestand haben wird.
Gibt es einen Unterschied zwischen Burka, also Vollschleier, und dem Kopftuch, wenn es um Religionsfreiheit oder die Grenze der Religionsfreiheit geht?
Vielleicht ein Punkt, der ganz wichtig ist. Man darf nicht vergessen, eine ganze Reihe von Bundesländern haben versucht, in der Folge eines Bundesverfassungsgerichtsurteils aus dem Jahr 2003, das Tragen des Kopftuchs, nicht aber das Tragen von Kippa oder von Kreuzen, zumindest für das Lehrpersonal an Schulen, zu verbieten. Und das Bundesverfassungsgericht hat zu dieser Praxis, zu der man, glaube ich, im Nachhinein sagen kann, dass sie vielfach motiviert war von der großen Zögerlichkeit und Skepsis gegenüber dem Islam, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Politik. Das war eine Maßnahme, die in gewisser Weise auf Ausgrenzung zielte. Und zu der hat das Bundesverfassungsgericht 2015 mit einer sehr großen Deutlichkeit erklärt, dass das eine Diskriminierungspraxis ist. Selbstverständlich tauchen auch im Schulkontext, können Gesichtspunkte auftauchen, die eine Regelung oder ein Verbot oder eine Einschränkung des Kopftuchstragens nötig machen, wenn zum Beispiel der Schulfrieden gefährdet ist. Aber das rechtfertigt kein generelles Verbot, sondern dann braucht man eine gesetzliche Regelung, die es den Schulen erlaubt, unter bestimmten Bedingungen auf eine solche Maßnahme zurückgreifen zu können.
Das ist die Diskussion um das Kopftuch. Jetzt geht es ja in diesem Fall um die Vollverschleierung. Und unsere Gesellschaft empfindet es eben oftmals als eine Provokation, wenn eine junge Frau sich voll verschleiert und nur ein Schlitz für die Augen frei bleibt. Warum eigentlich?
Das darf man eben auch nicht allen Trägerinnen unterstellen. Also es wird ja häufig auch das Argument vorgebracht, das sei sozusagen eine unterdrückerische Praxis. Alle diejenigen Trägerinnen, die das hier in westlichen Gesellschaften tun, tun das freiwillig und sie tun es bewusst. Und man muss dann, glaube ich, zwischen zwei Gruppen unterscheiden, auch um die Frage der Provokation richtig einschätzen zu können. Auf der einen Seite gibt es die konservativen Muslime. Also viele der organisierten Verbände hier sind auch dieser Richtung tendenziell zuzuordnen, für die das ein Ausdruck ihrer Identität ist. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die aber in der Bundesrepublik nach wie vor zahlenmäßig klein ist. Das sind Salafisten oder auch diejenigen Gruppen, die sich auf den wahhabischen Islam aus Saudi-Arabien berufen, die das tatsächlich als Ausdruck einer bewussten Entgegensetzung zu unserem Gesellschaftsmodell verstehen. So, also zwischen diesen beiden Gruppen muss man schon mal unterscheiden. Und wenn wir dann darüber reden, wie sinnvoll ein solches Verbot ist, muss man immer auch im Blick behalten, was denn die Konsequenzen eines solchen Verbotes wären.
Was wären denn die Konsequenzen Ihrer Meinung nach?
Naja, ein solches Verbot würde zu etwas führen, was die Salafisten ganz sicher anstreben. Denn es wird dazu führen, dass sozusagen das, was die Salafisten immer schon behaupten, die westlichen Gesellschaftsordnungen den Islam in gewisser Weise zerstören, verbieten wollen, ihm total entgegengesetzt sind. Sie stellen den Islam in einer Opferrolle dar. Und ein solches Verbot wird im Zweifelsfalle dazu führen, dass die Konservativen sich möglicherweise dann auch mit den Salafisten nicht identifizieren, aber dass das in gewisser Weise eine Koalition gibt, anstatt, was doch unser Interesse sein sollte, zumindest die konservativen Muslime auch für unsere Gesellschaftsordnung zu gewinnen. Also ich glaube, dass dieses Gesetz, wenn man es durchsetzt, extrem kontraproduktiv ist. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich eine solche gesetzliche Regelung, so wie sie jetzt angestrebt wird, für hochproblematisch halte. In Schleswig-Holstein ist an keiner einzigen der 800 Schulen, an der ein solcher Fall vorgekommen ist. Mit anderen Worten, wir haben es mit ganz, ganz wenigen Fällen zu tun. Und die Frage ist, warum dann eine solch breite Debatte über ein Gesetz? Und wenn man dann nach den Motiven fragt, das ist in gewisser Weise die auch in der Politik ganz stark vorhandene Skepsis gegenüber dem Islam. Und das Zweite, was natürlich das erklärt ist, inzwischen sitzt in allen Landesparlamenten eine Fraktion einer Partei, die eine explizit Anti-Islam-Politik macht. vor dem Hintergrund der Irritationen der Bevölkerung angesichts von religiöser und kultureller Pluralisierung. Und ich glaube, ein Motiv für diese unangemessen drastische Reaktion ist schlichtweg die Angst vor der AfD. Man will der AfD nicht das Feld überlassen und dann macht man es halt selber.
Was ist denn Ihrer Ansicht nach die Alternative zu einem Burka-Verbot an Schulen bzw. Hochschulen?
Nochmal, ich betone, es handelt sich um ganz, ganz wenige Fälle. Und sagen wir mal so, wenn man darüber nachdenkt, auch prophylaktisch, und auch wenn man daran denkt, dass es darum gilt, zwischen unterschiedlichen Gründen und Motiven den Niqab zu tragen, zwischen unterschiedlichen Funktionserfordernissen, dann muss man in einer gesetzlichen Regelung die Hochschulen oder die Schulen ermächtigen, diese Fragen selbst zu regeln. Aber man muss eben auch möglicherweise in ein Gesetz reinschreiben, dass in einer solchen Regelung immer auch zunächst einmal ein Ausgleich gesucht werden muss.
Wie sähe so ein Ausgleich aus? Können Sie mal ganz konkret werden? Also ein Mädchen trägt an einer Schule einen Gesichtsschleier. Damit ist die Schule, die Lehrerschaft, vielleicht auch Eltern sind damit nicht einverstanden. Was sollte dann passieren?
Das ist ein wunderbarer Anlass, um über Herausforderungen und Probleme des Lebens in einer religiös und kulturell pluraler gewordenen Gesellschaft zu reden. Das wäre erstmal das Erste. Dann das Zweite wäre, dass das natürlich auch ein Anlass ist, darüber zu reden, was denn eigentlich in einer solchen Situation Toleranz bedeutet und wo die Grenzen sind, die sozusagen ein Zusammenleben, ein Miteinanderleben, auch die Funktion von Schule oder ähnlichen Institutionen unmöglich machen. Ich glaube, das ist sozusagen der erste Schritt. Ich weiß, dass das nicht einfach sein wird. Es ist ja auch eine neue Herausforderung, mit der wir zwar schon seit einiger Zeit konfrontiert worden sind, aber ich sehe jedenfalls nicht, dass das in den Curricula, auch in den Hochschulen, in der Lehrerbildung schon so stark institutionalisiert sei, wie man mit solchen Situationen umgeht. So, da ist sicherlich auch das gefordert. Ja, und dann heißt es ja, das ist ja mein Plädoyer, dass man sich den Einzelfall sehr genau ansehen muss, was ich dann in einem einzelnen Fall raten würde. Und ich will Ihnen auch zeigen, dass es in anderen gesellschaftlichen Kontexten anders geht, um zu zeigen, dass es Sinn macht, das so zu tun. Der Umgang mit Kopftuch und mit religiösen Praktiken, denken Sie etwa, dass auch schon Jugendliche Sikhs Turban und den rituellen Dolch tragen sollen, was natürlich in der Schule auch nicht ganz unproblematisch ist. In Großbritannien hat man das nicht gesetzlich geregelt, sondern man hat das als Aufgabe den Schulen überlassen. Und diese Praxis hat einerseits die Kompetenz der Bevölkerung im Umgang mit diesen Fragen dramatisch befördert. Das heißt nicht, dass die Geschichte immer gut ausgehen muss, aber meines Erachtens nach ist so etwas der viel bessere Weg. Also wir haben keine Religionskriege an britischen Schulen gehabt in den 10er und 20er Jahren. Natürlich ist das manchmal auch zu Konflikten gekommen, aber demokratische, vielfältige Gesellschaften, in denen ist der Konflikt unvermeidlich. Die Frage ist, auf welche Arten und Weisen kann man Konflikte produktiv auflösen.
Jetzt haben Sie vorhin schon mehrfach erwähnt, die Burka an deutschen Schulen und Hochschulen ist jetzt kein Massenphänomen, sondern die absolute Ausnahme, so muss man es schon sagen. Reagieren wir als Gesellschaft generell zu wenig gelassen auf solche Phänomene in Deutschland?
Ja, das steht im Kontext der gesamten religiösen und kulturellen Pluralisierung, weil man ständig mit Situationen konfrontiert ist, auf die man möglicherweise unvorbereitet ist. Das Problem ist, die Politik hat es versäumt, die Bevölkerung mit unterschiedlichen Maßnahmen, indem das in die Schulcurricula, indem es in die Hochschulcurricula eingeht, in unterschiedlichem Maße auf diese neue Situation vorzubereiten, sodass das eben nicht nur Irritation und möglicherweise Angst auslöst, sondern dass man damit auch ein Stück gelassener umgehen kann.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Ulrich Wilhelms, Professor für politische Theorie mit dem Schwerpunkt Politik und Religion an der Universität Münster. In dieser Woche wurde in verschiedenen Bundesländern über ein Burka-Verbot an deutschen Schulen diskutiert. Für den Soziologen Max Weber bedeutet Macht jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen. Und dabei ist es egal, worauf diese Chance beruht. Webers Definition von Macht hat viele Soziologen und Philosophen des 20. Jahrhunderts beeinflusst und viele haben den Machtbegriff weiterentwickelt. So auch der katholische Theologe und Religionsphilosoph Romano Guardini. 1951 setzte er sich in einem Aufsatz mit Macht auseinander. Darin plädiert er für eine Bändigung der menschlichen Macht, da sie ansonsten den Menschen selbst bedrohe. Ein hochaktuelles Thema, mit dem sich jetzt die Katholische Akademie Bayern auf einer Tagung beschäftigt hat. Burkhard Schäffers war für uns dabei.
Die Macht ist uns fragwürdig geworden. Im allgemeinen Bewusstsein dringt das Gefühl durch, dass unser Verhältnis zur Macht falsch ist. Ja, dass unsere steigende Macht selbst uns bedroht.
Romano Guardini, Theologe und Religionsphilosoph, 1951 in seinem Essay »Die Macht – Versuch einer Wegweisung«. Seit der Neuzeit greife der Mensch nach der Welt mit Hilfe von Technik. Er strebe nach Macht über die Natur. Aber diese Epoche sei im Wesentlichen zu Ende gegangen, meint Guardini. Der Mensch stehe vor der Entscheidung, seine Macht zu bändigen oder aber ihr zu verfallen und zugrunde zu gehen. Und heute, knapp 70 Jahre nach Guardinis Denkschrift?
Ich denke, in den Medien vor allem haben wir eher einen negativen Machtbegriff. Wir reden von Machtmissbrauch, klar in der Kirche im Kontext des sexuellen Missbrauchs, aber auch mit Machthabern, autoritären Machthabern. Seit ungefähr 10 Jahren beobachten wir weltweit, dass die Demokratie im Rückmarsch ist zugunsten von autoritären Regimen.
Markus Vogt ist Professor für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er sagt, das Kernproblem, vor dem Guardini warnte, bestehe fort. Es fehle an Akteuren, die Verantwortung übernehmen. Für Guardini gehörten Macht und Verantwortung untrennbar zusammen.
Die Verantwortung verliert sich in anonymen Mächten. Die Macht wird anonymisiert, sie wird abgegeben an Systeme, sie ist nicht mehr von Personen durchdrungen und gehandhabt. Und das kritisiert er sehr heftig. Und da ist er durchaus visionär. Ich denke, heute die ökologische Situation ist das Umkippen der Macht in ihr Gegenteil. Wir haben so viel Macht über die Natur, dass wir unsere eigene Macht nicht mehr kontrollieren und verantwortlich handhaben können.
Der Mensch übe Macht aus, ohne sich offen zu ihr zu bekennen, so Romano Guardini. Stattdessen begründe er den Gang der Dinge mit Argumenten wie, dieses sei von Nutzen oder jenes notwendig für den Fortschritt. Guardini wörtlich:
Es breitet sich vielmehr das Bewusstsein aus, im Grunde sei es überhaupt kein Jemand, der da handelt, sondern eine nirgends fassbare, auf keine Frage antwortende Unbestimmtheit. Deren Verhalten wird als zwangsläufig empfunden.
Teils beschreiben sich ja gerade entscheidende Akteure heute in der Wirtschaft, in der Finanzwelt eher als Getriebene. Das heißt, als Rädchen in einem großen Systemimperativ der Wirtschaft, der Eigenlogik von Technik. Insofern, wir bemühen uns, einzelne Gesichter der Macht ansichtig zu bekommen und kritisieren dann den Missbrauch. Aber der Kern des Problems ist diese immer weniger sichtbare Eigendynamik der Systeme.
Wenn Algorithmen über den Aktienkurs bestimmen, künstlich lernende Maschinen autonom handeln, wenn Energiegewinnung und Verkehr das Klima beeinflussen, dann wird aus dem Machtgewinn des Menschen plötzlich Machtverlust. Um die, Zitat Guardini, globale Katastrophe abzuwenden, brauche die Menschheit verantwortliche Akteure, sagt der Sozialethiker Markus Vogt. Aber Verantwortung könnten in Zeiten der Globalisierung nicht allein Politiker übernehmen, sondern ebenso international agierende Großkonzerne, Medien, Kirchen und Verbände. Ihre gemeinsame Aufgabe, die menschliche Macht einhegen.
Guardini stellt es ja in einen sehr großen Kontext. Die sinnstiftende Signatur der Zukunft kann nicht mehr sein, die weitere Expansion der Macht, weil uns diese Machthülle selbst zur Gefahr wird. Es geht um einen Paradigmenwechsel, im Grunde eines Neudenkens von Fortschritt, von Freiheit, von Naturverhältnis, von Gesellschaft, von Verantwortung. Da stehen wir mittendrin, vermutlich erst am Anfang. Einen Kurswechsel haben wir bisher nicht geschafft.
Romano Guardini übt deutliche Kritik am Umgang der Menschen mit Macht. Zugleich beschreibt er Macht als ambivalentes Phänomen, betont auch ihre positiven Seiten. Menschen können sich für eine Sache einsetzen und andere motivieren, sie zu unterstützen. Wer Macht hat, kann auch zu Frieden und Gerechtigkeit beitragen. Michael Seewald, Professor für Dogmatik an der Universität Münster, sagt:
Macht selber ist, würde ich sagen, moralisch indifferent. Macht ist zunächst einmal eine Möglichkeit der Gestaltung und eine Möglichkeit, Veränderung herbeizuführen. Und die entscheidende Frage, die sich stellt, ist, ob diese Gestaltung eine moralisch gute oder eine negative ist. Die Frage ist, zu welchen Zwecken Macht eingesetzt wird und welche Mittel aufgeboten werden, um die gesteckten Zwecke zu erreichen.
Guardinis Text entstand 6 Jahre nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes. So lässt sich dessen skeptischer Blick auf den Umgang mit Macht in der Neuzeit erklären. Dogmatiker Seewald hingegen zeigt sich optimistischer.
Man muss in Rechnung stellen, dass die Neuzeit ja nicht nur jene vornehmlich pessimistische Epoche ist, wie Guardini sie zeichnet, sondern dass die Moderne auch ganz bedeutende Prozesse der Konstitutionalisierung hervorgebracht hat, also der Einhegung von Macht durch das Recht, wie sie zum Beispiel in den verfassungsmäßigen Demokratien geschieht.
Anders in der katholischen Kirche, wo derzeit heftig über Machtkonzentration sowie fehlende Kontrolle gestritten wird. Inwiefern ist die Macht von Bischöfen und Priestern Ursache für Missbrauch und Vertrauensverlust? Romano Guardini war katholischer Priester. Seine Machtkritik indes bezog sich nicht auf die innerkirchlichen Verhältnisse. Dennoch könne die Kirche von Guardini lernen, sagt der Theologe Michael Seewald. Insbesondere hinsichtlich der Dialektik von Macht und Dienst.
Die Rede von Macht und Dienst ist ja insofern anfällig für Missbrauch, als man auch sagen könnte, ja dort, wo in der Kirche äußerlich so etwas wie Macht zu sein scheint, handelt es sich eo ipso um Dienst. So hat Guardini das aber nicht gemeint, sondern der Dienstbegriff ist bei Guardini ein Korrektiv, der an den Machtbegriff herangetragen wird. Und diesem Korrektiv haben sich auch die Machtstrukturen in der Kirche zu stellen.
Folglich sei es möglich, kirchliche Machtstrukturen zu hinterfragen, ohne damit die Heiligkeit der Kirche anzugreifen.
Man muss die Heiligkeit als theologische Qualität der Kirche von dem unterscheiden, wie die Kirche konkret Macht einsetzt in sozialen Zusammenhängen und wie sie den Menschen begegnet. Die Heiligkeit der Kirche könnte ja gerade auch ein Korrektiv für Selbstermächtigungen in der Kirche sein.
In seinem Aufsatz über die Macht spricht Guardini auch von Möglichkeiten des Tuns. Der Mensch verstehe den Gang der Geschichte gern als einen Prozess, der mit Notwendigkeit verlaufe. Aber
diese Anschauung irrt. Der Mensch wird vom Geist bestimmt. Der Geist aber ist frei.
Wie also angemessen mit Macht umgehen? Guardini fordert ein Ethos der Herrschaft. Die Voraussetzung dafür sei Demut, als Tugend der Kraft, nicht der Schwäche. Sozialethiker Markus Vogt.
Viele zucken da erstmal zurück und wollen nichts von Demut hören. Ich glaube aber, dass es unter der Oberfläche eine Sehnsucht eigentlich danach gibt, auch den Mut zum Dienen wieder zu entdecken. Und ich denke, auch Glück hängt davon ab, dass man die eigenen Grenzen erkennt. Also quasi Demut, die Bereitschaft, die eigenen Fehler offen zuzugeben.
Romano Guardinis Schlussfolgerung passt auch für das Jahr 2020. Der Mensch müsse wieder lernen, dass die Herrschaft über die Welt die Herrschaft über uns selbst voraussetzt.
Auf einer Tagung hat sich die Katholische Akademie Bayern mit dem Machtbegriff des katholischen Theologen Romano Guardini beschäftigt. Burkhard Schäffers war für uns dabei. Das war's für heute mit unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein, ich bin Susanne Fritz und sage Danke für Ihr Interesse.